Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal werden wir das 7. Kapitel des Jeremia-Buches abschließen und uns bis ins 11. Kapitel vorarbeiten. Diese Sendung handelt im Großen und Ganzen davon, wie sich das Volk des Südreiches Juda dem Wort Gottes widersetzt. Gott tut das Herz weh, und der Prophet Jeremia teilt diesen Kummer. Er kann reden, dass ihm schwarz vor Augen wird, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass die Leute in Juda mit Gott nicht wirklich etwas zu tun haben wollen. Ihre Herzen sind hart geworden. Dem Südreich Juda drohte ein ähnliches Schicksal wie dem Nordreich Israel, das von den Assyrern besiegt worden war. Doch die Menschen in Juda ließen sich das kein warnendes Beispiel sein. Gott spielte in ihrem Leben auch weiterhin nur eine untergeordnete Rolle. Im Jeremia-Buch, Kapitel 7, beklagt Gott ihren mangelnden Willen zur Umkehr. Ab Vers 26 heißt es da: Aber sie wollen mich nicht hören, noch ihre Ohren mir zukehren, sondern sind halsstarrig und treiben es ärger als ihre Väter. Und wenn du, Jeremia, schon ihnen dies alles sagst, so werden sie doch nicht auf dich hören. Rufst du sie, so werden sie dir nicht antworten. Zur Zeit Jeremias kamen keine Menschen nach vorne, wie bei einer Evangelisation, um sich auf die Seite Gottes zu stellen. Jeremias Botschaft traf auf taube Ohren. Trotzdem war Jeremia dafür verantwortlich, die Botschaft zu verkünden. Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, sein Wort zu verkünden, auch wenn es keine Antwort darauf gab. Das gilt auch für uns als Christen. Es ist unwichtig, die Anzahl derjenigen herauszufinden, die sich angeblich für ein Leben mit Gott entschieden haben. Es kommt auch nicht darauf an, begierig darauf zu warten, dass wir eine Antwort auf die Botschaft bekommen, die wir verkündigen. Wichtiger ist vielmehr, dass wir Gott eines Tages mit aufrichtigem Herzen sagen können: Wir haben deinen Auftrag ernst genommen, wir haben treu dein Wort verkündigt und wir haben diese Botschaft auch mit unserem eigenen Leben untermauert. Ich lese Vers 29. Gott spricht zu Jeremia: Schere deine Haare ab und wirf sie von dir und wehklage auf den Höhen, denn der Herr hat dies Geschlecht, über das er zornig ist, verworfen und verstoßen. Gott nennt die Menschen in Juda das Geschlecht, über das er zornig ist. Sein Urteil wird über Juda und vor allem über die Hauptstadt Jerusalem hereinbrechen. Hören Sie dazu die Verse 30 und 31. Denn die Leute von Juda tun, was mir missfällt, spricht der Herr. Sie haben ihre Gräuelbilder gesetzt in das Haus, das nach meinem Namen genannt ist, um es unrein zu machen, und haben die Höhen des Tophet im Tal Ben Hinnom gebaut, um ihre Söhne und Töchter zu verbrennen, was ich nie geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist. Tophet, das war die Höhe im Tal Ben Hinnom, wo Kinder auf den erhitzten Bronzearmen des Götzen Moloch geopfert wurden. Ein abscheuliches Ritual, von dem sich der wahre Gott mit Entschiedenheit distanziert. Ich überspringe nun den Rest von Kapitel 7 und den Anfang von Kapitel 8, denn dieser Abschnitt handelt schwerpunktmäßig noch weiter vom Götzendienst, den Gott verurteilt. Lesen wir nun aus Kapitel 8 den Vers 9. Dort heißt es: Die Weisen müssen zu Schanden, erschreckt und gefangen werden. Denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Ihre allergrößte Sünde war also, dass sie das Wort des Herrn ablehnten. Ich bin der Meinung, hierbei handelt es sich auch um die allergrößte Sünde unserer Zeit. Wie oft wird behauptet, wenn es unserer Wirtschaft gut geht, dann geht es uns gut. Doch viele Menschen erkennen mittlerweile, dass es der Wirtschaft zwar gut gehen kann, dass es uns aber möglicherweise trotzdem sehr schlecht geht. Entscheidend ist nämlich nicht unser Wohlstand, sondern was in unserem Inneren passiert. Jeremia nimmt sich zutiefst der Gefühle seines Volkes an und teilt dessen Kummer. In Jeremia 8, ab Vers 20 lesen wir, dass die Menschen klagen, die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin und uns ist keine Hilfe gekommen. Jeremia kommentiert, mich jammert von Herzen, dass mein Volk so ganz zerschlagen ist. Ich gräme und entsetze mich. Ist denn keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Warum ist denn die Tochter meines Volks nicht geheilt? Obwohl Gott alles Mögliche unternommen hatte, um sie zu erretten, lehnten sie seine Maßnahmen ab. Der nächste Vers steht in den meisten deutschen Bibelausgaben ganz am Ende von Kapitel 8, in manchen aber am Anfang von Kapitel 9. Wundern Sie sich also nicht, falls in Ihrer Bibelausgabe die Verszählung in Kapitel 9 abweicht. Wir verwenden für diese Sendung die Lutherbibel von 1984 und da endet das 8. Kapitel mit einem kummervollen Ausruf Jeremias, da er mit anschauen muss, wie sein Volk die sanfte Besorgnis Gottes abfällig abweist. Vers 23 lautet, ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte die Erschlagenen meines Volks. Judas Einstellung wirkte sich sehr stark auf Jeremias Gemütszustand aus. Wie hat er wohl seine Botschaft verkündet? War er ein hart gesottener Typ, der andere kritisierte und ausschloss? Nein. Er stand lediglich da und verkündete seine Botschaft mit tränenüberströmten Wangen. Die Botschaft, die er verkündete, brach ihm das Herz. Jahrhunderte später konnten die Menschen Israels beobachten, wie Jesus über Jerusalem weinte, als er dieser Stadt eine scharfe Botschaft verkünden musste. Viele erinnerten sich sofort an Jeremia, den weinenden Propheten. Einige dachten sogar, Jesus wäre Jeremia, der zu ihnen zurückgekehrt sei. Weiter geht es mit Kapitel 9, Vers 1. Ach, dass ich eine Herberge hätte in der Wüste, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen ziehen. Denn es sind lauter Ehebrecher und ein treuloser Haufe. Jeremia wollte einfach weg, irgendwohin an einen abgelegenen Ort in der Wüste, wo er die Sünde nicht mit anschauen müsste, die sein Volk in den Ruin treiben würde. Wieder überspringe ich einige Verse und lese weiter ab Vers 22. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Wir haben hier zwei wunderbare Verse der Bibel. Sie können durchaus für sich alleine stehen und werden oftmals auch eigenständig zitiert. Wir müssen uns aber immer wieder in Erinnerung rufen, dass sie einem Volk verkündet wurden, das das Wort Gottes abgelehnt hatte. Worauf sind wir als Volk eigentlich stolz? Offensichtlich vertrauen wir der menschlichen Weisheit, dem Reichtum und der Macht. Wir sollten uns aber daran erinnern, dass unsere Stärke nicht in den Expertengremien unserer Regierungen liegt. Unsere Stärke ist nicht die Börse oder unsere Wirtschaftsleistung. Unsere Stärke hat nichts damit zu tun, wie clever unsere Politiker sind. Unsere Stärke ist nicht die Stärke unseres Militärs, sondern jede unserer Stärken muss in unseren geistlichen und moralischen Werten liegen, in unserem Charakter und unserer Zielsetzung. Aber alle diese Dinge werden noch nicht einmal mehr in unseren Schulen und an unseren Universitäten vermittelt. Eine unhöfliche Generation ist aufgewachsen. Eine Generation, die keine Ahnung hat, was in Gottes Sinne richtig und falsch ist. Wir haben uns in der Tat verirrt. Laut Jeremias Aussage haben wir uns auf den dunklen Höhen verirrt. Derzeit rollen wir nur im Leerlauf durch die Gegend. Wenn wir aber immer schneller werden, bedeutet das, dass es mit uns bergab geht. Ich weiß, dass es nicht gerade populär ist, solche Gedanken zu äußern. Damit werde ich mir gewiss keine Freunde machen und nur wenige Menschen beeinflussen. Doch Jeremia ging es genauso. Deshalb möchte ich sozusagen Seite an Seite mit ihm stehen, da ich die Hoffnung habe, dass es mitten unter uns trotz allem noch zur Erweckung kommen wird. In Kapitel 10 endet Jeremias Botschaft, die er im Tor von Gottes Haus, also am Tempel, verkündete. Sie erinnern sich, in Kapitel 7, Vers 2 war ihm aufgetragen worden, sich dort zu platzieren. Nun beginnt ein Abschnitt, der die Reformen und eine Erweckung beschreibt, die stattfanden, nachdem das Gesetzbuch beim Aufräumen des Tempels wiedergefunden worden war. Der Fund des Gesetzbuches hatte unbeschreibliche Auswirkungen auf König Josia. Er erkannte, wie weit sein Volk von Gottes Absichten abgekommen war. Er war davon sehr bewegt und wurde grundlegend verändert. Er brachte sein Volk zu einem Bündnis mit Gott, mit dem es ihm dienen sollte. In diesem Kapitel 10 können wir erkennen, dass das Volk seinen Gott durch etwas anderes ersetzt hatte. Die Menschen haben schon immer andere Dinge an Gottes statt gestellt. Jeder Mensch, der nicht den wahren und lebendigen Gott anbetet, hat irgendeinen Ersatz für ihn. Vielleicht wird sich ein solcher Mensch selber zum Gott machen. Es gibt wirklich eine ganze Menge von Leuten, die sich selbst anbeten. Andere beten das Geld an und sind willens, unehrlich zu sein, um reich zu werden. Wiederum andere beten den Ruhm an und verkaufen ihre Ehre, um irgendein unwürdiges Ziel zu erreichen. Gott wird durch viele verschiedene Dinge ersetzt. Jeremia spricht darüber im Kapitel 10 in den Versen 1 und 2. Dort heißt es: Höret, was der Herr zu euch redet, ihr vom Hause Israel. So spricht der Herr: Ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, wie die Heiden sich fürchten. Auch heute tun Menschen immer noch das, was zur Zeit Jeremias schon Mode war. Sie versuchen ihr Leben mit Hilfe der Sternzeichen zu steuern. Sie wollen wissen, unter welchen Sternzeichen sie geboren wurden und welche Auswirkungen das angeblich auf ihr Leben hat. Doch das ist blanker Unsinn. Gott warnt uns: Ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen. Liebe Hörer, die Astrologie, die auch heute noch allgegenwärtig ist, entstammt der heidnischen Welt. Deshalb sollten wir die Finger davon lassen. Die Verse 3 und 4 drücken dies eindeutig aus. Da heißt es: Denn ihre Götter sind alle nichts. Man fällt im Walde einen Baum, und der Bildhauer macht daraus mit dem Schnitzmesser ein Werk von Menschenhand, und er schmückt es mit Silber und Gold und befestigt es mit Nagel und Hammer, dass es nicht umfalle. Es gibt einige Leute, die Jeremias Verurteilung des Götzendienstes als ein Verbot des heutigen Weihnachtsbaumes deuten. Das ist jedoch lächerlich. Jeremia redet nicht von Weihnachtsbäumen. Die gab es damals ja noch gar nicht. Er redet mit seinem Volk über den Götzendienst. Denn ihre Götter sind alle nichts. Das heißt, sie sind leer, hohl. Offensichtlich redet Jeremia über den Götzendienst. Er verhöhnt das Ganze. Er erinnert sein Volk daran, dass da jemand in den Wald geht, einen Baum fällt, aus diesem ein Bildnis schnitzt, dies wiederum mit Silber und Gold verziert und es mit Nägeln irgendwo befestigt. Und das soll dann ihr Gott sein? Das ist so, als ob man eine Vogelscheuche anbeten würde. Nun, liebe Hörer, wenn Sie zur Weihnachtszeit vor Ihrem Weihnachtsbaum auf die Knie gehen und ihn anbeten würden, dann gelte Jeremias Botschaft auch Ihnen. Ich kenne aber niemanden, auch nicht einen einzigen Nichtchristen im Land, der einen Weihnachtsbaum anbetet. Er wird einfach als Dekoration verwendet und wird irgendwann nach dem Neujahrstag entsorgt. Das Problem, das ich sehe, liegt eher darin, dass das Ich zur Weihnachtszeit angebetet wird, indem man sich alles mögliche Materielle für sich selbst wünscht und es einen zu großen Stellenwert an Weihnachten einnimmt, weil es unseren Blick auf das kleine Kind in der Krippe vernebelt. Zurück zu unserem Bibeltext. Aus Kapitel 10 lese ich nun Vers 6. Dort heißt es: Aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß, wie du es mit der Tat beweist. Der Herr ist unvergleichlich. Wie irrwitzig es doch ist, sich von dem wahren und lebendigen Gott abzuwenden, um die Dinge um einen herum anzubeten, und die Führung seines Lebens etwa den Sternzeichen anzuvertrauen. Gottes Lösung für den Götzendienst und warum er Unsinn ist, folgt in Vers 11. So sagt nun zu ihnen, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, müssen vertilgt werden von der Erde und unter dem Himmel. Die Götter der Heiden haben das Universum nicht geschaffen, sondern unser Gott, der lebendige Gott, ist der Schöpfer von allem. Vers 12. Er aber hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis bereitet durch seine Weisheit und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Die Sterne sind an ihren Plätzen dort oben, weil Gott sie dorthin gesetzt hat. Er setzte sie dorthin, wo er sie haben wollte. Er hat sie und mich nicht gefragt, wo wir sie denn gerne hätten. Wir leben in seinem Universum und er ist der Einzige, der unserer Anbetung würdig ist. Wir überspringen wieder einige Verse und lesen in Kapitel 10, Vers 23 weiter. Ich weiß, Herr, dass des Menschen Tun nicht in seiner Gewalt steht, und es liegt in niemandes Macht, wie er wandle oder seinen Gang richte. Kein Mensch kann ohne Gottes offenbartes Wort richtig leben. In dem Augenblick, in dem ein Mensch sich vom Wort Gottes abwendet, ist er auf einem Umweg. So ist es nun mal für uns von Natur aus. Tatsächlich beginnt unser Leben sogar so. Früher, als mein kleiner Enkel zu laufen lernte, bin ich mit ihm oft in der Nachbarschaft spazieren gegangen. Er war ein wundervoller kleiner Kerl, aber manchmal waren diese Spaziergänge auch ziemlich ermüdend. Er wollte jeden Gehweg zu jeder Haustüre auskundschaften. Wenn wir an eine Einfahrt kamen, wo der Bürgersteig etwas abflachte, wollte er auf die Straße laufen. Wenn wir an eine Straßenecke kamen, wollte er in die falsche Richtung laufen. Ich habe in meinem Leben noch nie einen kleinen Kerl gesehen, der so viele falsche Richtungen einschlagen wollte. Eines Tages, nachdem wir es endlich nach Hause geschafft hatten, sagte ich zu ihm, »Junge, du bist genau wie dein Opa. Wenn er sich von dem Wort Gottes abwendet, begibt er sich immer auf einen Umweg.« Liebe Hörer, des Menschen Tun steht nicht in seiner Gewalt, lesen wir bei Jeremia. Führung für jeden Teil unseres Lebens bekommen wir nur von dem allwissenden Gott. An dieser Stelle lassen wir nun das 10. Kapitel hinter uns. In den Kapiteln 11 und 12 verkündet Jeremia eine gewaltige Botschaft, nachdem dem Volk das Wort Gottes verlesen wurde. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Gott, nachdem er Mose einst die 10 Gebote gegeben hatte, bestimmte Strafen vorsah, falls das Gesetz missachtet werden würde. Hierauf legt Jeremia seine Betonung auf die Aspekte des Gesetzes, die festlegen, wie wir unser Leben gestalten sollen, wie man seinen Nächsten behandelt, wie man sich im Beruf aufführt und wie man sich in seinem sozialen Umfeld benimmt. Jeremia macht deutlich, dass jegliches Fehlverhalten ein Umweg ist, durch den man sich von Gott entfernt. Viele Menschen behaupten von sich, dass sie eine korrekte Glaubenslehre vertreten. Was aber genauso wichtig ist, ist die Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten. Wie ehrlich sind sie? Wie rein ist ihr Leben? Darauf geht Jeremia im vor uns liegenden Bibeltext ein. Wenn wir ehrlich wären, würden die meisten von uns vor Gott auf die Knie fallen und ihn um seine Nähe und seine Führung bitten. Aber die Menschen zur Zeit Jeremias hatten es anscheinend nicht nötig. Und heutzutage sieht das Bild nicht viel anders aus. Wir lesen in Jeremia 11 in den Versen 1 und 2. Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah vom Herrn. Hört die Worte dieses Bundes, dass ihr sie den Leuten in Juda und den Bürgern von Jerusalem sagt. Hier ist von den Worten dieses Bundes die Rede. Nachdem das Gesetzbuch aufgefunden und dem Volk vorgelesen worden war, rief König Josia die Anführer zu sich. Diese schworen von nun an, dem Wort Gottes zu folgen. Vers 3. Und spricht zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, verflucht sei, wer nicht gehorcht den Worten dieses Bundes. Bevor sie das Gesetzbuch fanden, kannten die Menschen das Gesetz nicht. Jetzt aber wissen sie Bescheid, und sie haben nun eine große Verantwortung. Gott spricht, verflucht sei, wer nicht gehorcht den Worten dieses Bundes. Das erinnert mich daran, dass Gott eines Tages alle Menschen zur Rechenschaft ziehen wird, die sein Wort gehört, es aber abgelehnt haben. Das Kapitel 11 schließt mit einer Bemerkung darüber, dass Jeremia von seinem eigenen Heimatort Anatot abgelehnt wurde. In den Versen 19 bis 21 erzählt er über sich: Denn ich war wie ein argloses Lamm gewesen, das zur Schlachtbank geführt wird, und wusste nicht, dass sie gegen mich beratschlagt und gesagt hatten: Lasst uns den Baum in seinem Saft verderben und ihn aus dem Lande der Lebendigen ausrotten, dass seines Namens nimmermehr gedacht werde. Aber du, Herr Zebaoth, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst, lass mich sehen, wie du ihnen vergilzt, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Darum spricht der Herr über die Männer von Anatot, die dir nach dem Leben trachten und sprechen: Weissage nicht im Namen des Herrn, wenn du nicht von unseren Händen sterben willst. Soweit die Verse 19 bis 21. Gott spricht also zu Jeremia: Es macht keinen Sinn mehr, noch länger mit den Bürgern von Anatot zu reden. Sie haben mich abgelehnt und wollen dich umbringen. Darum lass es bleiben, du brauchst ihnen nicht mehr zu prophezeien. Es gibt heute christliche Gemeinden, die nicht mehr für die Sache Gottes einstehen oder die das Wort Gottes nicht mehr so wie früher lehren. Und einige Leute sind der Meinung, dass es furchtbar ist, dass die Mitgliederzahlen ihrer Gemeinden schrumpfen und dass die Kirchen tagtäglich leerer werden. Was wirklich furchtbar ist, ist die Tatsache, dass das Wort Gottes nicht mehr von ihren Kanzeln gepredigt wird. Jeremia hörte auf, das Wort Gottes in Anatot zu verkünden. Er flüchtete an einen anderen Ort, weil die Menschen von Anatot ihn umbringen wollten. Sie hatten das Wort Gottes abgelehnt. Was für ein Bild wir vor uns haben! Es kostete diesen Mann Jeremia einiges, für Gott einzustehen. Es brach ihm das eigene Herz, und sein Heimatort wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wir lesen im Neuen Testament in Johannes 4, Vers 44, denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Unser Herr musste seinen Heimatort Nazareth verlassen und sein Hauptquartier in Kapernaum einrichten. Der junge Jeremia musste im Prinzip dasselbe tun. Jeremia verkündete diesem Volk eine Botschaft, die wir heutzutage meist nicht mehr hören. Heute verkündigen viele: Kommt zu Jesus und er wird euch eine neue Persönlichkeit geben und eure Probleme aus dem Weg räumen. Alles wird prima werden. Von Jeremia und aus seinem Leben müssen wir andere Schlussfolgerungen ziehen. Jeremia sagte den Leuten, dass ihre Zuwendung zu Gott hin sie etwas kosten würde. Trotz der Tatsache, dass das Südreich Juda einen Bund eingegangen war, Gott zu dienen, stellte sich heraus, dass die Erweckung im Lande im Großen und Ganzen lediglich eine oberflächliche Bewegung gewesen war. Es ist keine Frage, dass die Worte Jeremias ihre Auswirkungen hatten und dass es einige gab, die sich aufrichtigen Herzens dem Herrn zuwandten. Jeremia hatte verkündet: Und der Herr sprach zu mir: Predige alle diese Worte in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems und sprich: Hört die Worte dieses Bundes und tut danach. Mit dem Volk ging es allerdings bergab. Nach der Erweckung begann das Interesse an geistlichen Dingen nachzulassen. Die Menschen wandten sich wieder ihrem alten Verhalten zu. Sogar König Josia begann einen außerordentlich groben Fehler. Bei Megiddo ging er in den Kampf gegen den König von Ägypten, den Pharao Necho. Josia wurde tödlich verletzt und Jeremia trauerte um ihn. Jeremia weinte auch deshalb, weil er wusste, dass sich das Volk nicht nur wieder dem Götzendienst verschreiben würde, sondern dass es noch weiter in die Sittenlosigkeit abrutschen würde. Und es sollte so kommen. Jeremia musste dem Volk eine Botschaft verkündigen, die es nicht hören wollte. Es lehnte seine Botschaft ab und schmiedete Pläne, ihn umzubringen. Dies führte dazu, dass er seinen Heimatort Anatot verlassen musste. Wäre Josia noch am Leben gewesen, hätte er Jeremia geschützt, aber Josia war nun nicht mehr da. Joahas trat nach Josia die Thronfolge an, aber er regierte nur 3 Monate lang. Anschließend setzte Pharao Necho Jojakim auf den Thron Judas. Jojakim sollte eine Schutzsteuer an Ägypten abführen, und so hob er die Steuern auf das Land stark an. Es dauerte nicht lange, bis Nebukadnezar den ägyptischen König besiegte und Jojakim wurde zu einem Vasallen Babylons. 3 Jahre lang begnügte sich Jojakim damit, aber dann rebellierte er gegen den König von Babylon, entgegen den Warnungen Jeremias. Jeremia hatte zuvor auch vor einem Bündnis mit Ägypten als eine Quelle falscher Zuversicht gewarnt. Die Könige von Juda aber beachteten ihn nicht und wurden mehr und mehr korrupt. Je länger wir uns mit dem Buch Jeremia beschäftigen, desto mehr bemerken wir, dass es mit dem Volk immer weiter bergab geht. Ich kann mir vorstellen, dass Jeremia ungemein erfreut war, als das Gesetzbuch im Tempel gefunden wurde, denn König Josia meinte es ernst mit Gott, und das Volk schien sich auch eines Besseren zu besinnen. Leider sollte es nur ein Strohfeuer sein. Das Trauerspiel um das Volk von Juda nahm weiter seinen Lauf. Wie es wohl ausgehen wird? Ich würde mich freuen, wenn Sie auch weiterhin unsere Sendereihe durch die Bibel einschalten. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.